Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour hier auf www.julmediatv.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und dass wir gemeinsam das Wort Gottes studieren können. Heute mit einer äußerst interessanten Folge in unserem Studium des Matthäus-Evangeliums. Wir sind hier mittendrin in diesem wirklich spannenden Buch der Bibel. Und das Thema heute lautet Petrus und der Fels. Wir wollen einige Abschnitte aus Matthäus 16 und 17 nähergehend betrachten. Einige Abschnitte, die besonders in der Kirchengeschichte für viel Diskussion gesorgt haben und sehr oft äußerst missverstanden werden. Und wir werden heute einiges Interessantes lernen. Und ich denke, ihr freut euch schon darauf. Wir bereiten uns damit vor auf das Bibelgespräch am 21. Mai 2016. Und bevor wir in dieses wirklich spannende Thema hineingehen, wollen wir Gott bitten, dass er unsere Gedanken leitet und auf die Punkte lenkt, die wirklich für uns heute ganz besonders wichtig sind. Und so lade ich dich ein, lieber Freund, liebe Freundin, mit mir gemeinsam zu beten. Lieber Vater im Himmel, was für ein Vorrecht ist es, heute hier dein Wort aufschlagen zu dürfen und über dein Wort nachdenken zu können. Ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne, der diese Sendung sieht, wirklich durch dein Wort angesprochen wird, dass wir Freude empfinden, dein Wort so zu studieren, wie du es gemeint hast, und dass wir kostbare Lichtstrahlen von deinem Thron darin entdecken können. Bitte hilf du uns, dass wir uns gut konzentrieren können und die Dinge darin erkennen, die wirklich wichtig sind für unser persönliches Leben in der Zeit, in der wir jetzt leben. All das bitten wir im kostbaren und teuren Namen Jesu. Amen. Petrus und der Fels. Wir beginnen heute in Matthäus 16 ab Vers 13 und werden uns dann Vers für Vers durcharbeiten bis Matthäus 17 Vers 9. Also beginnen wir Matthäus 16 und dort ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Jesus war jetzt in der Phase, die man oft auch als ein Zurückziehen vom öffentlichen Dienst bezeichnet. Ein bisschen weniger als ein Jahr vor der Kreuzigung. Er war nach Caesarea Philippi gekommen, indem er wieder nördlich gereist war, nachdem er in den Kapiteln vorher, zum Beispiel bei der Speisung der 4000, schon fast wieder am See Genezareth gewesen war. Er befand sich außerhalb von Galiläa, in einem Gebiet, das absolut heidnisch war, das allerdings historisch gesehen im Alten Testament zu den Glanzzeiten Israels zu Israel gehört hatte. Es war mehr die Nordgrenze um die Stadt Dan herum gewesen. Der Parallelbericht von Lukas 9 sagt uns, dass als Jesus diese Frage stellt, er zuvor alleine gebetet hatte. Er hatte gebetet, seine Jünger kommen zu ihm, und nach diesem Gebet stellt er ihnen diese interessante Frage. Er fragt seine Jünger, die um ihn sind: Für wen halten mich die Menschen? Interessanterweise gibt er gleich schon eigentlich eine verdeckte Antwort mit in der Frage, denn er nennt sich selbst den Sohn des Menschen. Diese Formulierung kommt im Matthäus-Evangelium sehr oft vor für Jesus. Wir sehen das in Matthäus 8, Vers 20, 9, Vers 6, 12, Vers 8, 32, 40, Matthäus 13, 37, 41. Ganz besonders häufig im Matthäus-Evangelium wird Jesus der Sohn des Menschen genannt. Damit bezog er sich auf eine den Juden recht bekannte Stelle in Daniel Kapitel 7. In Daniel Kapitel 7 und dort Vers 13 und 14, am Ende der Vision dort in Daniel 7, heißt es: Ich sah in den Nachtgesichten, sagte Daniel, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihm gebracht, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Der Menschensohn war ein Begriff für den kommenden König. Der König, der ein Reich aufrichten würde, das nimmermehr zugrunde gehen würde und der von Gott selbst das Königtum verliehen bekommen würde. Und Jesus sagt: Ich, der Menschensohn. Und damit sagt er zwischen den Zeilen: Ich bin dieser König. Aber er fragt jetzt seine Jünger: Was sagen die Leute über mich? Die Antwort kommt prompt in Vers 14. Sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer. Letzte Woche haben wir gerade so ein Beispiel dafür gesehen, wo in Matthäus 14 und dort Vers 2, Herodes, der Vierfürst von Galiläa, gesagt hatte, und er sprach zu seinen Dienern, das ist Johannes, der Täufer, der ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Herodes hatte Jesus für Johannes den Täufer gehalten, er war nicht der Einzige, wie die Jünger hier bezeugen. Weiter sagen sie, andere aber für Elia. Das bezog sich natürlich auf die weitgehend akzeptierte Vorstellung, dass der Prophet Elia nochmal kommen würde. Das basierte auf dem Alten Testament, und zwar eine der letzten Weissagungen, eigentlich so, im Grunde genommen die letzte Prophezeiung zeitlich gesehen des Alten Testaments, in Maleachi 3 und dort im vorletzten Vers, Maleachi 3, Vers 23, wo Gott sagt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Schon Johannes der Täufer war für Elia gehalten worden in einem buchstäblichen Sinne. Die Menschen glaubten, dass tatsächlich Elia von den Toten auferstehen würde, bevor der Tag des Herrn kommen würde. Und so glaubten noch einige Menschen, dass Jesus dieser buchstäblich auferstandene Elia wäre. Die Jünger gehen weiter und sagen, noch andere für Jeremia. Das ist interessant, weil wenn wir das Jeremia lesen, das Buch Jeremia, dann haben wir dort sehr viel Gerichtsbotschaften. Und wenn man diese Worte einfach liest, ohne sich vorzustellen, wie Jeremia das vielleicht gesagt hätte, dann könnte man fast den Eindruck bekommen, dass es eine sehr harsche und sehr harte Botschaft ist, die dort dem Jeremia, dem Volk Israel, nahegebracht wird. Interessanterweise haben die Menschen, als sie Jesus gehört und gesehen haben, an Jeremia gedacht. Und das zeigt uns zweierlei. Das zeigt uns, dass Jesus durchaus eine sehr ernste Botschaft an das Volk auch gehabt hat. Das zeigt uns allerdings auch, dass die Menschen damals verstanden hatten, dass Jeremias Botschaft eine Botschaft der Liebe und des Mitgefühls und ja, des Evangeliums gewesen ist. Ansonsten hätten sie niemals Jeremia mit Jesus verbunden. Oder eine der Propheten. Ein Beispiel dafür, wie Menschen immer wieder zumindest davon ausgegangen sind, dass Jesus ein Prophet ist, findet sich in Johannes Kapitel 9 und dort in Vers 17 die Geschichte, als Jesus einen Blindgeborenen heilt. Dort heißt es hier in Vers 17, sie sprachen wiederum zu den Blinden, was sagst du von ihm, weil er dir die Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Also diese Idee, dass Jesus einer der Propheten war, zumindest ein Prophet, war allgegenwärtig. Selbst die Feinde des Evangeliums oder die sich zumindest so verhielten wie Herodes, haben zumindest ansatzweise diese Dinge so zugegeben, wie die Jünger das hier präsentieren. Aber das war natürlich nicht wirklich die Wahrheit. Obwohl es natürlich in gewisser Weise den Dienst von Jesus anerkannt hat, war es nicht die eigentliche Identität von Jesus. Jesus war nicht Johannes der Täufer, er war nicht einfach Elia oder ein anderer Prophet. In Vers 15 stellt er jetzt die Frage seinen Jüngern. Er sagt in Vers 15, da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Mit anderen Worten, Jesus macht deutlich, dass er bei seinen Jüngern von einer größeren Erkenntnis ausgeht, als bei der großen Masse der Leute. Das kann man sehr deutlich nachvollziehen, wenn man nur kurz zurückblättert in Matthäus 13 und dort Vers 11 hat Jesus genau diesen Gedanken ausgedrückt. In Matthäus 13, Vers 11, da sagt er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Und dann erklärt er deswegen, predigt er alles in Gleichnissen, weil die Menschen es sonst gar nicht verstehen würden. Aber ihr Jünger, sagt er, ihr könnt es verstehen. Also Jesus ging davon aus, dass die Menschen, die ganz nah bei ihm waren, auch eine tiefere Erkenntnis über ihn und sein Wirken und seine Position im Reich Gottes haben können. Und so fragt er sie. Er fragt erst, was denken die Menschen allgemein, aber was denkt ihr, die ihr mehr von mir gehört habt, näheren Kontakt mit mir habt, mich besser kennt? Und wie so oft ist der Erste, der sich meldet, Simon Petrus. In Vers 16 heißt es, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Im Griechischen ist das sehr emphatisch. Du bist der Christus. Petrus hat hier definitiv einen der besten Momente seiner ganzen Jüngererfahrung vor dem Kreuz. Und die Worte, die er sagt, sind sehr interessant. Der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Damit verbindet er zwei Ideen. Einmal die Idee des gesalbten Christus, das ist ja nichts weiter als griechisch Messias, Mashiach, Gesalbte. Und die Idee, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Diese beiden Ideen kommen im Grunde genommen aus Psalm 2. Das können wir mal kurz aufschlagen. Psalm 2, dort heißt es, in Vers 2, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten, gegen seinen Messias oder griechisch gegen seinen Christus. Und von diesem Christus, diesem Messias heißt es jetzt in Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Also der Messias, der Sohn Gottes ist, ist dieser kommende König. Und genau das meint Petrus. Er sagt mit anderen Worten, du bist dieser König aus Psalm 2, der die mit eisernem Stab sie weiden wird, der die Enden der Erde beherrschen wird. Du bist dieser König, du bist der Messias aus Psalm 2. Du bist der Sohn Gottes, der dort beschrieben wird. Nun, manchmal, wenn man die Geschichte in Matthäus 16 liest, könnte man zu der Idee kommen, dass Petrus plötzlich so einen Gedankenblitz hat, plötzlich eine Erleuchtung erfährt und so ganz plötzlich ihm es wie Schuppen von den Augen fällt. Aber wenn man die Bibel genauer liest, stellt man fest, diese Erkenntnis war nicht neu. Sie war bereits öfter vorher formuliert worden. Zum Beispiel, gerade kurz vorher in Matthäus 14 und dort Vers 33, als sie gerade auf dem See Genezareth gewesen sind, dort lesen wir, da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Schon viel früher, gleich zu Beginn des Dienstes Jesus, waren solche Gedanken aus dem Kreis seiner Jünger zu hören. Zum Beispiel in Johannes 1 und dort in Vers 49. Nathanael, der Jesus begegnet und von Jesus gesagt bekommt, was er gerade getan hat, sagt in Vers 49 von Johannes 1, Nathanael antwortete und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Auch das ist eine Referenz natürlich zu Psalm 2. Petrus selbst hatte bereits vor Matthäus 16 diese Erkenntnis gehabt und auch öffentlich ausgesprochen. Johannes 6 und dort Vers 69. Dort hatte Petrus gesagt, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Genau das, was in Matthäus 16 sagt. Und das war zeitlich gesehen vor Matthäus 16. Also Petrus hat hier nicht plötzlich so einen Geistesblitz und erkennt etwas, was er vorher nie gesehen hat, sondern er wiederholt etwas, was er schon vorher und auch andere vorher deutlich gesagt haben. Interessant hier in Johannes 6 ist, dass er das verknüpft mit den Worten Jesus. Er sagt ja vorher, du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollen wir sonst gehen? Bei dir sind die Worte des Lebens. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das wird gleich noch wichtig werden, dass diese Idee von Christus, der Sohn Gottes, was mit dem Wort Gottes zu tun hat. Also warum hat Jesus ihn nochmal oder sie nochmal gefragt, wenn sie schon mehrfach das genannt hatten? Interessant ist, dass bei all den anderen Beispielen, die wir gerade angeschaut haben, Jesus immer der Sohn Gottes oder Christus genannt worden ist, nachdem er ein großes Wunder getan hat. Und Menschen neigen dazu, angesichts eines Wunders, angesichts einer großartigen Tat Gottes, ihn besonders zu ehren. Aber wie sieht es aus, wenn man einfach gerade ganz nüchtern, ohne etwas Großartiges gesehen zu haben, gefragt wird? Jesus fragt sie jetzt, ohne dass vorher ein großes Wunder geschehen ist. Er möchte sozusagen feststellen, ob sie diese Aussagen früher nur aus Begeisterung getroffen haben oder ob da wirklich eine dauerhafte, bleibende, tiefe Überzeugung vorhanden ist. Und die Worte von Petrus machen das deutlich. Er ist wirklich überzeugt. Nicht nur, weil hier und dort plötzlich mal ein Wunder geschehen ist. Nein, auch an einem ganz normalen Tag ist er felsenfest überzeugt. Jesus ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Interessant ist, dass diese Art von Bekenntnis in der Bibel besonders hervorgehoben wird. Schauen wir mal in 1. Johannes 4. Johannes, der dabei war, schreibt später Folgendes in einem seiner Briefe. In 1. Johannes 4 und dort ab Vers 15. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Also mit anderen Worten, Petrus hatte hier eine enge Beziehung zu Gott. Ansonsten hätte er dieses Bekenntnis so gar nicht geben können. Weiterum heißt es interessanterweise in Vers Kapitel 5 und dort Vers 5, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Petrus hat in Matthäus 16, Vers 16 den Glauben eines Überwinders. Und das ist deswegen interessant, weil wir die Geschichte von Petrus kennen und wissen, dass dieser Glaube später nicht mehr so stark gewesen ist, einige Monate später. Aber hier an diesem Punkt, an dem geistlichen Höhepunkt seines Lebens, hat er bereits den Glauben eines Überwinders. Wenn er dabei geblieben wäre, wäre sein Fall niemals passiert. Und das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal denken wir, dass vor der Kreuzigung Petrus gar nicht anders konnte, als das, was er dann später alles getan hat in seiner Verleugnung. Aber er hatte hier bereits einen geistlichen Reifegrad erreicht, der es ihm ermöglicht hätte, wenn er dabei geblieben wäre, all den Herausforderungen der Zeit um die Kreuzigung herum siegreich zu begegnen. Er hatte bereits diesen Glauben. Ganz aufrichtig. Nun, Jesus sieht das. Er wusste ohnehin, was Petrus glaubt und was er sagen würde, aber er macht das deutlich jetzt vor allen Jüngern auch. Vers 17, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonas. Hier fallen zwei Dinge auf. Zunächst einmal der Gebrauch des Wortes glückselig. Das erinnert uns an die Bergpredigt, wo Jesus die Magna Carta, die Verfassung des Reiches Gottes beschreibt und illustriert. Glückselig bist du. Und dann sagt er, Simon, Sohn des Jona. Simon wird sich erinnert haben, Simon Petrus, dass das genau die gleichen Worte waren, mit denen er Jesus zum ersten Mal begegnet war, als sich zum ersten Mal getroffen hat. Jesus auch zu ihm gesagt, du bist Simon, Sohn des Jona. Und dann sagt er, du wirst Kephas heißen, was auf Griechisch übersetzt Petrus heißt. Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Mit anderen Worten, wie wir gesehen haben, es war keine Blitzesoffenbarung, es war eine gewachsene Erkenntnis. Aber diese gewachsene Erkenntnis war nicht durch menschliches Studium, nicht durch geschickte Lehrer, durch intellektuelle Strapazen erworben. Es war eine Erkenntnis, die von Gott kam. Petrus hatte sich von Gott belehren lassen. Schauen wir ganz kurz, was Paulus später in diesem Zusammenhang sagt, im 1. Korintherbrief. Da sagt er in 1. Korinther 1, Abvers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und dann sagt er weiter in Vers 6 von Kapitel 2, wir reden allerdings Weisheit und den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorbestimmt hat, Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist Gottes alles erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Petrus hatte durch das Zusammensein mit Jesus Erkenntnisse erworben durch den Heiligen Geist. Er hatte keinen großartigen Schulabschluss, er hatte nie Theologie studiert. Er hatte keine besonderen Qualifikationen, aber hatte Jesus zum Lehrer. Und der Heilige Geist konnte ihm die Dinge beibringen, die der Vater im Himmel ihm beibringen wollte. Glückselig bist du. Glückselig ist der, der sich von Gott belehren lässt. Glückselig ist der, der Jesus zu seinem Lehrer macht und der die Worte Gottes wirklich in sich aufnimmt. Die Verheißung ist uns gegeben in Jesaja 54 und dort Vers 13: Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Ist Jesus Christus, ist Gott der Vater, ist der Heilige Geist dein Lehrer? Oder versuchst du von menschlichen Lehrern alles Wissen dieser Welt anzuhäufen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Ist Gott unser Lehrer? Denn wenn Gott unser Lehrer ist, dann können wir diesen Glauben haben, der Überwinder aus uns machen wird. Nun, zurück zu Matthäus 16 und dort Vers 18. Jetzt kommen wir zu den Versen, die äußerst interessant und oft missverstanden werden. Jesus geht weiter in seiner Formulierung und sagt: Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Zunächst einmal fällt auf, dass Jesus offensichtlich Bezug nimmt auf Vers 16. Petrus hatte gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, und du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nun, die Antwort von Jesus kann also nur verstanden werden, wenn man Vers 16 mit im Hinterkopf hat. Petrus hatte gesagt, du bist der Christus, du bist der König Israels, mit anderen Worten. Du bist der Sohn Gottes, du bist derjenige, den Gott in Jerusalem auf dem Berg Zion zum König krönen möchte, so Psalm 2 oder gekrönt hat. Psalm 2 hat es ja angedeutet. Und jetzt sagt Jesus, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Es ist wichtig zu wissen, dass es im Griechischen zwei ähnlich klingende Worte gibt, die hier beide vorkommen. Das eine ist Petros und wird übersetzt im Lateinischen oder im Deutschen dann mit Petrus, der Name von Petrus. Aber dieses Wort bedeutet eigentlich Stein. Und zwar einen Stein, den man ohne größere Probleme werfen kann. So schon im alten Griechischen, bei Homer zum Beispiel. Also wenn ich einen Stein nehme und ihn werfen kann, dann ist es ein Petros. Das nächste Wort, Felsen, ist aber nicht Petros, sondern Petra. Beide Worte sind natürlich eng verwandt, weil sie ähnliche Dinge beschreiben, aber doch mit einem entscheidenden Unterschied. Während Petros ein leicht zu werfender Stein ist, ist Petra ein massiver Felsen, der oftmals selbst mit großer Kraftanstrengung kaum oder gar nicht bewegt werden kann. Petra. Schon in altgriechischen Epen wird dieser Unterschied deutlich. Und im Neuen Testament sehen wir zum Beispiel das Wort Petra für den Stein, der vor das Grab von Jesus gewälzt worden ist. Ja, ein Stein, der kaum bewegt werden kann, den man nicht einfach so werfen kann. Ja. Wirklich schwer und massiv, ein Felsen. Dieser Unterschied ist sehr wichtig. Petros, Petra, aus dem gleichen Material sicherlich, aber das eine ist leicht bewegbar, das andere ist massiv und ein festes Fundament. Die Frage ist, was hat Jesus gemeint mit diesem Felsen? Berühmterweise behaupten viele Christen, insbesondere die, die die Vorherrschaft des Papsttums theologisch begründen wollen, dass dieser Felsen Petrus ist. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nun, ein oberflächliches Lesen des Textes könnte vielleicht diese Vermutung unterstützen, aber so explizit steht es auch selbst dann nicht wirklich im Vers. Jesus sagt nur, du bist Petrus und dann sagt er auf diesen Felsen. Meint Jesus Petrus oder meint er die Worte von Petrus? Meint er das Bekenntnis von Petrus, der gesagt hat, du bist Christus, der König Israels? Die Antwort findet sich immer dann, wenn man die Bibel sich selbst auslegen lässt. Und es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo Petra, das Wort für Felsen, verwendet wird, um einen symbolischen eine symbolische Aussage zu machen, als Metapher sozusagen. Denn eine Metapher ist es ja auf jeden Fall hier. Und diese Stellen wollen wir uns kurz anschauen. Zunächst einmal, interessanterweise, in Matthäus 7. Eine Stelle, die oft übersehen worden ist. In Matthäus 7 und dort in Vers 24 sagt Jesus, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Petra, auf den Felsen baute. Hier ist von Petrus nicht eine Spur zu finden. Es geht darum, dass Menschen diese Worte hören und tun sollen. Wenn sie das tun, ist ihr Fels auf dem, ist ihr Haus auf dem Felsen gebaut. Der Fels hier ist der Gehorsam den Worten der Bergpredigt gegenüber. Ja, er spricht davon, diesen Worten. Die Worte Jesus sollen nicht nur gehört, sondern getan werden. Wer also den Worten wirklich Gehör schenkt und sie wirklich umsetzt, wer die Worte Jesus, die er hier in der Bergpredigt, als er das Reich Gottes, seine Königsherrschaft genau beschreibt, wer sie hört und tut, der steht auf dem Felsen. Wenn die Gemeinde also auf dem Felsen gebaut ist, dann ist sie gebaut auf den Worten der Bergpredigt, auf diesen Prinzipien. Und die Gemeinde muss diese Worte hören und tun, um auf dem Felsen gebaut zu sein. Noch ein Beispiel, Römer 9 und dort Vers 33. Römer 9, Vers 33. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein, Petra, das andere, ein Fels des Ärgernisses, Verzeihung, hier ist Petra. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustande werden. Dieser Stein des Anschlusses, dieser Fels des Ärgernisses ist ebenfalls Christus, der für die Gemeinde zum Fundament wird, aber für die, die ihn nicht annehmen, zu einem Stolperstein. Und dann die vielleicht, übrigens diese Idee von dem Stein des Anstoßes findet sich auch in 1. Petrus 2, Vers 8. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Also Petrus selbst hat den Felsen, den symbolischen Felsen, auf Christus bezogen und nicht auf sich selbst. Und dann haben wir natürlich, und das ist sehr wichtig, 1. Korinther 10, Vers 4, wo wir es explizit ausgedrückt haben. 1. Korinther 10 und dann Vers 4. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus, Petra. Christus, der Fels, der mit seiner Gemeinde geht und deswegen das Fundament der Gemeinde ist, auf der die Gemeinde aufgebaut wird. Die Gemeinde baut auf Christus, seinen Worten, seinen Lehren, seiner Bergpredigt und nicht auf Petrus. Interessant ist die Aussage von Jesus in Matthäus 16, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Was hat Jesus damit gemeint? Interessant ist, dass diese Idee Pforten des Totenreiches auch im Alten Testament vorkommt. Zum Beispiel in einer recht unbekannten Stelle in Hiob Kapitel 17 und dort Vers 16. In Hiob 17, Vers 16 sagt Hiob, wo ist da noch Hoffnung für mich? Und wer wird meine Hoffnung verwirklicht sehen? Zu den Pforten des Totenreichs fährt sie die Hoffnung hinab, wenn wir einmal alle miteinander im Staub ruhen. Hier wird beschrieben, dass die Pforten des Totenreiches der Ort der enttäuschten Hoffnung ist. Die Hoffnung fährt zum Totenreich, zu den Pforten des Totenreiches hinab. Der Tod beendet, so scheint es für Hiob in dem Moment, in dem er sich gerade befindet, er beendet alle Hoffnung. Das ist eine interessante Idee. Wenn Jesus sagt, die Pforten des Totenreiches werden die Gemeinde nicht überwältigen. Mit anderen Worten, die Hoffnung wird nicht sterben in der Gemeinde. Eine Gemeinde, die auf Christus gebaut ist, wird die Hoffnung auf ihn nie verlieren. Die Jünger hofften, dass Jesus König werden würde. Denn die Aussage von Petrus lässt sich nicht anders verstehen. Du bist der Gesalbte, der Sohn Gottes. Du bist dieser König aus Psalm 2. Jesus wusste, dass sie enttäuscht werden würden. Aber wenn sie an seinen Worten festhalten würden, wenn sie diesem Bekenntnis, auf diesem Bekenntnis ihr Haus bauen würden, dann würde ihre Hoffnung nicht enttäuscht werden. Sie würden ihn kommen sehen in den Wolken des Himmels als König der Könige. Wenn sie an den Worten Christi festhalten, trotz aller Herausforderungen und Schwierigkeiten, wird die Hoffnung nicht aufgegeben werden. Liebe Freunde, liebe Freundin, das ist eine gute Nachricht heute für uns. In Zeiten, in denen wir manchmal meinen, die Hoffnung verlieren zu müssen, auch wenn wir manchmal in die Gemeinde schauen, sagt Jesus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Meine Gemeinde wird nicht die Hoffnung aufgeben. Und natürlich sind die Pforten des Totenreiches ein Symbol für den Tod selbst. Gottes Gemeinde wird nicht sterben. Es mag sein, dass es aussieht, als ob sie untergeht. Aber sie wird nicht untergehen werden. Jeder, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat, gehört zu dieser Gemeinde. Und es wird immer Treue in der Gemeinde geben. Die Gemeinde wird nicht sterben, sie wird nicht zugrunde gehen. Jesus hat es verheißen, es ist sein Wort. Und auf dieses Bekenntnis können wir bauen. Jesus sagt weiter in Vers 19, und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Auch das sind Worte, die oft missverstanden worden sind. Päpste haben diese, und Theologen der Päpste haben diese Verse genommen, um beweisen zu wollen, dass Menschen die Macht haben, aus eigenem Gutdünken Sünden zu vergeben und dass das dann der Himmel auch akzeptieren muss. Nun fragen wir erst einmal, was sind das für Schlüssel, die hier gebraucht werden? Mit einem Schlüssel kann man aufschließen und zuschließen. Wo in der Bibel wird der Himmel auf- und zugeschlossen? Wir werden dort in die Offenbarung verwiesen. Offenbarung, Kapitel 11 und dort Vers 6. Diese, gemeint sind die beiden Zeugen, die in Offenbarung 11 das Alte und das Neue Testament darstellen. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Die beiden Zeugen haben die Macht, den Himmel zu verschließen. Das Alte und das Neue Testament, die Bibel, sind der Schlüssel für das Reich der Himmel. Von welchem Schlüssel hat dann Petrus selbst gesprochen, der den Schlüssel empfangen hat? Jesus hat ja ihm keinen buchstäblichen Schlüssel gegeben, aber Petrus, der diesen Schlüssel, diesen symbolischen Schlüssel empfangen hat, der hat später immer wieder auf diesen Schlüssel hingewiesen, nämlich auf das Wort Gottes. Nur ein paar Beispiele in seinen Briefen, zum Beispiel im 1. Petrus, Kapitel 1 und dort Vers 23, 1. Petrus 1, 23, da sagt er: Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Oder 2. Petrus 1, Vers 3 und 4, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Nicht durch Worte von Petrus, nicht durch Handlungen von Petrus, sondern durch die Verheißungen des Wortes Gottes. 2. Petrus 1, Vers 19. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Oder auch 2. Petrus 3 und dort Vers 14 bis 16, wo er die Briefe von Paulus ebenfalls beschreibt als etwas, was uns hilft, charakterlich vorbereitet zu sein auf die Wiederkunft des Herrn. Petrus hat die Aufmerksamkeit nicht auf sich gelenkt und eine Autorität im Sünden vergeben, die er hätte, kommt in den Petrusbriefen nie vor, sondern er lenkt die Aufmerksamkeit seiner Leser immer auf das Wort Gottes. Das war der Schlüssel, den er empfangen hatte. Er sollte mitsamt den anderen Jüngern das Wort Gottes, den wahren Schlüssel ins Himmelreich, anderen Menschen predigen, um ihnen zu helfen, in das Himmelreich kommen zu können. Die Aussage, was ihr auf Erden binden werdet, wird, oder was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und so weiter und so fort, bezieht sich ebenfalls nicht allein auf Petrus. Nur 2 Kapitel weiter, in Matthäus 18 und dort Vers 18, sagt Jesus: Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Also auch hier sehen wir, es war keine Sonderrolle, die dem Petrus gegeben worden ist, sondern der ganzen Gemeinde. Und der Kontext von Matthäus 18 macht deutlich, dass es hier um Gemeindedisziplin geht. Wenn also ein Bruder sündigt, dann soll man zuerst unter 4 Augen sprechen. Dann soll man, wenn er nicht hört, zwei oder drei Zeugen mitnehmen. Ein oder zwei Zeugen, Verzeihung. Und wenn er dann immer noch nicht hört, soll es vor die Gemeinde gebracht werden. Mit anderen Worten, man soll gegründet auf dem Wort Gottes, mit der Bibel in der Hand, mit der wahren biblischen Lehre, der Gemeindezucht Anordnungen Jesu folgen. Und wenn man das tut, kann man sich sicher sein, dass die Gemeindedisziplin auf der Erde vom Himmel anerkannt ist und entsprechend wirksam ist. Das ist also die Idee. Es geht darum, dass Jesus seine Gemeinde organisiert und auch mit gewissen Autoritäten ausstattet, allerdings immer eine Autorität, die sich aus dem Wort Gottes ableitet, im Wort Gottes gegründet ist, aus dem Wort Gottes gespeist wird und vom Wort Gottes immer korrigiert und übertrumpft werden kann. Das Wort Gottes ist die Basis von allem. Jesus sagt dann weiter in Vers 20, da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Es war weniger als ein Jahr vor der Kreuzigung, aber Jesus wusste, Missverständnisse und Vorurteile würden sein Werk behindern und so wollte er nicht öffentlich bekannt gemacht haben, dass er tatsächlich der Messias ist. Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Jetzt erst. 2,5 Jahre waren sie bereits mit Jesus zusammen gewesen. Jetzt, nachdem sie wirklich nachgewiesen haben in ihrem persönlichen Gespräch, dass sie fest, nicht nur vorübergehend, sondern fest überzeugt waren, dass er der Messias ist. Jetzt offenbart er ihnen die gegenwärtige Prophetie. Jetzt offenbart er ihnen, welche Krise auf sie zukommen wird. Bis dahin hat er es zurückgehalten, weil er wusste, dass es ihren Glauben zu sehr beschweren könnte. Jetzt kommt die enttäuschende Wahrheit, dass ihr König als Verbrecher gekreuzigt werden würde. Und Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund, erklärt ihnen die Prophezeiung so detailliert, dass man es eigentlich nicht missverstehen kann. Aber wir wissen aus der Bibel, es wollte nicht in ihren Kopf hinein. Vers 22 ist ein guter Ausdruck davon. Da nahm Petrus, derselbe Petrus, der in Vers 16 gerade diese tiefe Wahrheit verkündigt hat, beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Derselbe Petrus versucht jetzt gegen die Erfüllung von Prophetie anzureden. Damit ist eins deutlich. Petrus ist nicht der sichere Felsen, auf dem man die Gemeinde bauen kann. Nur kurze Zeit später hätte er schon alles kaputt gemacht, wenn er die Autorität gehabt hätte. Petrus ist nur ein Mensch. Das Wort Gottes, das die Prophezeiung gegeben hatte, ist die einzig sichere Grundlage. Und Jesus sagt jetzt einige Worte, die äußerst entschieden sind. In Vers 23 sagt er, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan. Nicht, dass er Petrus als den Satan bezeichnet, sondern er hatte erkannt, dass hinter den Worten von Petrus sich Satan eingeschlichen hatte. Satan benutzt einen engen Jünger Jesu, um Jesus zu versuchen, vom Weg des Gehorsams abzulenken. Petrus, der gerade von Gott gelehrt worden ist, der gerade einen Glauben eines Überwinders deutlich gemacht hat, sagt plötzlich etwas, was dem Satan nützt. Das sagt uns zwei Dinge. Erstens, man kann nie so weit im Glauben vorangekommen sein, dass man in sich selbst unversuchbar geworden ist. Zweitens, selbst wenn man mal Dinge sagt, die dem Satan nützen, ist immer noch Hoffnung da. Petrus wurde später natürlich ein großer Evangelist für den Herrn. Es kann also sein, dass manchmal Menschen, die großen Glauben haben, wirklich schwere Fehler machen und dann entsprechend korrigiert werden müssen, aber von Gott dann wieder angenommen werden. Das widerfahre dir nur nicht. Das hatte Petrus gesagt und Jesus antwortete darauf, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Derselbe Petrus, der gerade offenbart hatte, dass er Gott zu seinem Lehrer hat, sagt jetzt Dinge, die doch menschliche Weisheit sind. Solange die Prophetie mit seinen Hoffnungen übereinstimmte, war er bereit, sich belehren zu lassen von Gott, aber als seine Hoffnungen, die er sich für sein Leben vorgenommen hat, als die gekreuzt werden von der Prophetie, da versucht er klüger zu sein als die Prophetie. Sicherlich hat Jesus in diesen Worten bereits einen Schatten gesehen von dem, was später passieren würde. Dass nämlich der Satan sich in die Führungsebene der christlichen Kirche einschleusen würde, um menschliche Weisheit über göttliche Gebote zu stellen. Und dabei sich sogar dieser Rolle des Petruses explizit bedienen würde, um das Werk Gottes und die Prophetie in eine falsche Richtung zu lenken. Petrus war ziemlich schnell von dem abgefallen, was er eigentlich so toll getan hatte, nur wenige Verse vorher. Und jetzt sagt Jesus einige Dinge, die wir oft isoliert betrachten, aber die eigentlich in den Kontext gehören. Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn ihr die Jünger des kommenden Königs sein wollt, dann müsst ihr euer Kreuz auf euch nehmen. Die Jünger, die sahen bezüglich des Reiches Gottes nur Herrlichkeit und Herrschaft. Sie sahen schon, wie die Römer fliehen. Aber Jesus sagt, wenn ihr mir nachkommen wollt, wenn ihr glaubt, dass ich der König bin, dann wisst ihr, müsst das Kreuz auf euch nehmen. Im Reich Gottes gibt es nicht nur Herrlichkeit und Herrschaft. Im Reich Gottes gibt es Leiden und Opfer und Verzicht. Und genau das wollten die Jünger noch nicht. Das hat sie nicht verstanden, aber genau das macht das Reich Gottes aus, denn im Reich Gottes geht es nicht um einen selbst. Das Reich Gottes besteht auf der Grundlage seines Gesetzes, seiner Liebe, die selbst aufopfernd ist. Vers 25 macht das sehr deutlich, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das Gesetz des Reiches Gottes wird nirgendwo schöner und deutlicher ausgedrückt als in Philipper 2. Ab Vers 5, da heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, hier haben wir das Gesetz des Lebens. Selbstverleugnung, sagt Ellen White, ist das große Gesetz der Selbsterhaltung und Selbsterhaltung ist das Gesetz der Selbstzerstörung. Lucifer hatte gesagt, ich will emporsteigen, ich will mich erhöhen, ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Das Geschöpf wollte Gott sein. Jesaja 14, Vers 12 bis 14. Und dadurch entstand dieser große Kampf zwischen dem Reich Gottes, der Regierung Gottes, seinem Gesetz, seinem Charakter und der Regierung und dem Charakter und dem Wesen der Sünde, der Rebellion, angeführt durch Luzifer, der zu Satan wurde. Und diese beiden Prinzipien, Selbsterhöhung und Selbsterniedrigung, die kämpfen im Universum seit Jahrtausenden. Und Jesus kam als der wahre König, nicht nur Israels, nicht einmal der König der Erde, sondern der König des Universums. Und im Universum ist Selbstverleugnung das große Gesetz der Selbsterhaltung und der König demonstriert sein eigenes Gesetz. Und wer in diesem Reich leben möchte, der muss diesem Prinzip folgen. Wer sein Leben retten will, mit anderen Worten, wer selbst sich um sein Leben sorgt, weil er nicht glaubt, dass Gott für ihn sorgt, weil er Gott misstraut und sein Leben selbst in die Hand nimmt, so wie Luzifer dachte, dass es ein besseres Leben gibt ohne Gott, der wird sein Leben verlieren. Aber wer sein Leben gibt für andere, wer sein Leben verliert um Jesu willen, der wird es finden. Selbstverleugnende Liebe ist das Gesetz des Lebens. Jesus macht fundamentale, profunde Aussagen hier, die nur im ganzen Kontext dieser Geschichte verstanden werden können. Vers 16, denn was hilft es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Jesus sagt, wenn jemand wie Alexander der Große die ganze Welt erobert, oder was damals bekannt war als ganze Welt, wenn jemand noch mehr hätte erobern können und alles gewonnen hat, aber nicht Jesus hat, nicht das Gesetz des Lebens verstanden hat, wie soll er leben? Denn Leben gibt es allein in Christus. Johannes 1, Vers 4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Egal, was wir tun, wenn wir nicht Christus haben, haben wir das Leben nicht. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Egal, was wir sonst tun, es ist alles egal. Denn wir haben nicht auf Dauer das Leben. Wenn wir das ewige Leben haben wollen, brauchen wir Jesus. Und deswegen brauchen wir das Gesetz des Lebens, nämlich selbstverleugnende Liebe. Vers 27, denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Jesus sagt, keine Angst, ich werde als König kommen. Das, was ihr euch vorstellt von der großen Herrlichkeit und Herrschaft, wird passieren. Die Hoffnung wird nicht sterben, die Gemeinde wird nicht von den Pforten des Totenreiches überwunden werden, aber vor der Krone kommt das Kreuz. Vor dem Sieg, vor dem äußerlichen Sieg, kommt der eigentliche Sieg. Vor dem Sieg über die Feinde kommt der Sieg über das Ich. Die Wiederkunft, das Königreich Gottes kann nur verstanden werden mit dem Königreich der Gnade, mit dem Königreich, das am Kreuz etabliert worden ist. Und Jesus möchte das illustrieren. Er möchte ihnen zeigen, diese Hoffnung, die ihr habt auf den kommenden König, ist nicht umsonst. Vers 28, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Viele denken, was ist denn hier los? Jesus hat genau gewusst, was er sagte. Petrus, der dabei war, sagt uns später, was damit gemeint war im zweiten Petrusbrief. Kapitel 1, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Petrus sagt, wenn wir über die Wiederkunft reden, dann ist das nicht eine Fabel, ist keine Theorie, ist nicht irgendwas, was wir uns ausgedacht haben, sondern ich bin Augenzeuge der Herrlichkeit gewesen, die Jesus haben wird, wenn er wiederkommt. Wenn Petrus über die Wiederkunft predigte, dann predigte er über etwas, was er zumindest ansatzweise gesehen hatte. Er hatte Jesus gesehen, so wie wenn er wiederkommen wird. Denn er empfing, Vers 17, vom Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Genau das passiert jetzt in Matthäus 17. Und wir wollen ganz schnell durchgehen. Vers 1, und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Brüder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Der höchste Berg dort in der Nähe von Caesarea Philippi ist der Hermon, der viel höher ist als alles, was es sonst an Bergen in Palästina gibt, die meistens so 800, 900 Meter groß sind. Dieser Berg ist über 2800 Meter hoch. Wir wissen nicht genau, ob es eher der Berg ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz abzustreiten. Ellen White sagt, auch dieser Aufstieg war dramatisch schwer, ausgesprochen lange und wirklich schwierig. Viel schwieriger als alle anderen Berge zu besteigen. Eine echte alpine Tour sozusagen, die Jesus mit seinen 3 Jüngern hier unternimmt. Aber dieser schwierige Aufstieg lohnt sich, denn in Vers 2 heißt es, und er wurde von ihnen verklärt. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht, so wie in Offenbarung 1 von Vers 12 bis 16 an beschrieben wird, wie in Offenbarung 10 Vers 1, wo er vom Himmel herabkommt, das mit dem geöffneten Büchlein, Jesus in seiner Göttlichkeit, die Herrlichkeit Gottes, offenbart sich hier in der Person Jesus. Ist nicht interessant? Könnte es nicht sein, dass Jesus hier den Jüngern ein Gleichnis geben wollte, dass dieser lange, schwierige, steinige, anstrengende, ausgesprochen dramatische Aufstieg bis zum Gipfel, wo die Verherrlichung dann stattfand, ein Sinnbild ist für den langen, steinigen, schwierigen, länger als gedachten Weg ist bis zur Wiederkunft, die dann umso herrlicher sein wird. In Vers 3 lesen wir, und siehe, es erschienen Mose und Elia. Mose, der die Schlüsselfigur bezüglich des Gesetzes Gottes, Elia, einer der Propheten, Gesetz und Propheten, war ein Schlüsselbegriff für die Bibel. Sie waren Symbolfiguren für die Autorität des Wortes Gottes. Elia hat übrigens mit der Prophetie sogar den Himmel verschlossen. Er hatte den Schlüssel in seiner Hand gehabt. Petrus hatte gerade noch Jesus abgeraten von dem Weg des Kreuzes, aber Mose und Elia kommen vom Himmel herab, um Jesus darin zu bestärken. Für Petrus muss das eine ziemlich interessante Lektion gewesen sein. Für Mose übrigens ist es eine spektakuläre Gebetserhöhung. 1500 Jahre vorher, kurz vor seinem Tod, hatte er Gott gebeten, fast angebettelt, lass mich doch wenigstens einen Fuß auf das gelobte Land setzen. Und Gott hat es ihm verweigert, wegen dieser einen Sünde, als er den Stein geschlagen hatte, statt zu ihm zu reden. Und Mose hatte so sehr gebeten, dass Gott gesagt hat, jetzt lass es gut sein. Hör auf damit zu reden. Mose starb, ohne nur einen Fuß in das Land Kanaan gesetzt zu haben. Gott überrascht ihn dann gewaltig, indem er ihn nach seiner Beerdigung wieder aus dem Grab hervorrief, entgegen den Protestationen des Satan und ihn direkt in das himmlische Kanaan brachte, was dem Mose, glaube ich, sogar noch besser gefallen hat, als seinen Fuß auf das irdische Kanaan zu setzen. Aber 1500 Jahre später sagt Gott zu Mose, übrigens, kannst du dich erinnern, vor 1500 Jahren hast du doch gebeten, mal deinen Fuß zu setzen auf das Land Kanaan. Schau, Jetzt ist es soweit. 1500 Jahre später wird das Gebet erhört und Mose setzt buchstäblich seinen Fuß buchstäblich auf den Berg Hermon, der buchstäblich zum Land Kanaan dazugehörte. Für die wichtigste aller Missionen, Jesus auf dem Weg aller Wege, den Weg des Kreuzes zu stärken. Vers 5, als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Zum einen bestätigt die Stimme des Vaters die Worte von Petrus, denn er hatte gesagt, du bist Gottes Sohn und Jesus hatte gesagt, das stimmt, das hat dich mein Vater gelehrt. Aber jetzt sagt der Vater noch etwas Wichtiges, er sagt, wenn Jesus Gottes Sohn ist und ihr das verstanden habt, dann müsst ihr auch auf ihn hören. Petrus hatte gesagt, du bist Gottes Sohn, aber als Jesus dann etwas sagte, widersprach Petrus. Wie oft geschieht es, dass wir sagen, Jesus ist der Messias, Jesus ist Christus, Jesus ist der Sohn Gottes, aber wenn er uns dann etwas sagt, in seinem Wort, wenn er durch den Geist der Weissagung das Zeugnis Jesu zu uns spricht und sagt, tu das oder tu jenes, dann sagen wir, nee, das weiß ich besser. Und wir offenbaren dieselbe Schwäche wie Petrus. Und beginnen damit mit diesem Abwärtstrend, der dann im Fall von Petrus beinahe im totalen Desaster geendet hätte. Gott macht deutlich, wenn ihr Jesus als den Sohn Gottes erkannt habt, dann müsst ihr auch auf ihn hören. Wer die Worte hört und tut, der ist auf dem Felsen gebaut. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Petrus, und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Das ist das Fundament der christlichen Kirche. Jesus allein. Und als sie den Berg hinabstiegen, gingen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. So wie er es schon in Kapitel 16, Vers 20 gesagt hatte. Jesus sagt mit anderen Worten, sagt nichts von der Herrlichkeit der Wiederkunft, solange die Menschen nicht das Kreuz verstanden haben. Denn der grundlegende Fehler der Israeliten war, dass sie Herrlichkeit ohne Leiden, Wiederkunft ohne Kreuz, Herrschaft ohne Selbstverleugnung wollten. Und Jesus sagt, erst wenn das Kreuz verstanden ist, dann sind die Menschen bereit, für die Botschaft der Wiederkunft. Dann sind wir bereit für die Botschaft der Herrlichkeit Gottes. Denn Gottes herrliche Herrschaft basiert auf seiner Liebe und Opferbereitschaft. Bist du, lieber Freund, liebe Freundin, bereit, dein Haus auf diesen Felsen zu bauen? Und vorbereitet zu sein auf die Krisen unserer Zeit? Zu verstehen, dass Jesus nicht nur Krone, sondern auch Kreuz anzubieten hat. Ihm zu folgen, auf sein Wort sich zu verlassen, in der gewissen Zuversicht, dass dann die Pforten des Totenreiches seine Gemeinde nicht überwältigen können. Vertrau auf Jesus, wenn das dein Wunsch ist, dann segne Gott deine Entscheidung. Nächste Woche werden wir an dieser Stelle ein weiteres Thema aus dem Matthäus-Evangelium studieren. Wir werden weitergehen in den Kapiteln und wir wünschen euch dann wiederum viel Freude im Studium und erinnert euch noch einmal an unsere Aktion, Teile des Matthäus-Evangeliums auswendig zu lernen. Wenn ihr noch nicht angefangen habt, ist es nicht zu spät. Und wenn ihr dabei seid, haltet durch und lasst diese lebendigen Worte in euer Denken hineingehen, dass sie euch wirklich verändern können. Gott sei mit euch und Gottes Segen. Amen.